Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch alle zwei Wochen auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Was tun, wenn eine Nonne Aufmerksamkeit und damit Macht bekommt, weil sie Visionen hat und mit Gott kommuniziert? Man leitet eine Untersuchung ein, um den Visionen der Mystikerin auf den Grund zu gehen, um zu prüfen, ob sie auch wirklich die Wahrheit sagt oder nicht doch vom Teufel besessen ist. Und was ist das Ergebnis? Schlimmer als erwartet. Die Frau hat sich nicht nur vom Teufel Visionen einflüstern lassen, nein, noch skandalöser, sie hat sich der Fleischeslust hingegeben. Und zwar nicht mit einem Mann in den klösterlichen Mauern, sondern mit einer anderen Frau. Eine lesbische Affäre im 17. Jahrhundert, darum geht es in der heutigen Folge. Benedetta Carlini hielt die Ordensschwestern in ihrem Konvent erst mit ihren Visionen und einer Hochzeit mit Jesus Christus in Atem und dann mit der Enthüllung, dass sie eine lesbische Beziehung mit ihrer Zimmergenossin Bartolomea Crivelli hatte. Die Untersuchung gegen Benedetta gibt Einblick in das Verständnis von lesbischer Sexualität im 17. Jahrhundert. Sie gibt aber auch Einblick hinter Klostermauern und lehrt uns, dass es dort natürlich auch Begehren und auch gleichgeschlechtliches Begehren gab. Und gerade in diesem Fall von Benedetta Carlini bleiben allerdings auch Fragen offen, wie freiwillig diese Beziehung war und ja, was es mit ihren Visionen, mit ihrer Rolle als Mystikerin auf sich hatte. Wenn ihr mehr über das Wirken von Nonnen im Mittelalter erfahren wollt, dann könnt ihr auch in meine Folge über Hildegard von Bingen reinhören und dort mehr erfahren. Und wenn ihr meine Arbeit für Her Story unterstützen wollt, könnt ihr das mit einem Abo auf Steady oder mit einer Einmalspende auf PayPal tun. Wenn wir uns mit dem Fall von Benedetta Carlini beschäftigen, dann müssen wir uns vor Augen halten, dass es nur eine Hauptquelle gibt, nämlich die Akte der kirchlichen Untersuchung des Falls. Das ist eine Untersuchung, die von kirchlichen Würdenträgern durchgeführt wurde. Die reisten ins Konvent und befragten dort Benedetta Carlini, ihre Zimmergenossin Bartolomea Crivelli und die anderen Ordensschwestern. Und dokumentiert wurde die Untersuchung ebenfalls von einem Mann. Es gibt keine Zeugnisse aus Benedetta Carlinis Feder. Wir haben also einen männlichen und einen kirchlichen Blick auf die Geschehnisse. Und diese Akte fiel in den 80er Jahren der Historikerin Judith Brown in die Hände, die darüber dann das Buch Immodest Acts geschrieben hat. Ihr Buch ist auch die Hauptquelle für die heutige Episode, denn Judith Brown wertete diese Akte aus und setzte sie auch in den Kontext, wie im 17. Jahrhundert Sexualität verstanden wurde und beschreibt also diesen Fall. Benedetta Carlini wurde 1590 geboren im italienischen Bergdorf Velano und ihre Geburt war wirklich schwierig. Die Hebamme kam nach stundenlangen Wehen der Mutter aus dem Zimmer und warnte den werdenden Vater, dass sowohl Mutter als auch das Kind beide bei der Geburt sterben könnten. Und der Vater betete und betete für einen guten Ausgang der Geburt und als Mutter und Kind die Geburt auch wirklich überlebten, nannte er die Tochter zum Dank Benedetta. Das heißt übersetzt die Gesegnete. Und er gelobte, dass er seine Tochter in ein Konvent geben würde. Viele Familien gaben ihre Töchter damals ins Kloster, denn in der Regel war die Eintrittssumme, die man zahlen musste, um eine Tochter ins Kloster zu geben, die war günstiger als die Aussteuer für eine Hochzeit. Die kleine Benedetta stellte sich schnell als ungewöhnliches Kind heraus, denn sie hatte schon als Kind erste mystische Erfahrungen. So soll sie das später den kirchlichen Ermittlern erzählt haben. Einmal erschien ihr ein großer schwarzer Hund, der sie davonzerren wollte. Die kleine Benedetta schrie und konnte den Hund dadurch in die Flucht schlagen. Und diese Episode wurde, so erzählte sie es den Ermittlern später, von ihren Eltern und dann eben auch von ihr später so gedeutet, dass ihr der Teufel in Gestalt eines aggressiven Hundes erschienen war, um ihr Gewalt anzutun. Es war also ein Zeichen, dass sie aufpassen musste, dass sie auf der Hut sein musste. Ein anderes Mal erschien ihr eine Nachtigall, als sie gerade eine religiöse Hymne sang. Und diese Nachtigall begann, Benedettas Gesang zu imitieren. Und Benedetta befahl der Nachtigall, mit dem Singen aufzuhören, weil sie alleine singen wollte. Diese Nachtigall sollte nur singen, wenn Benedetta sie darum bat. Und der Vogel gehorchte ihr auch und sang in den nächsten 2 Jahren immer nur dann, wenn Benedetta sie auch wirklich drum bat. Als Kind wurde Benedetta von ihrem Vater unterrichtet, was einigermaßen ungewöhnlich für die Zeit war. Also nicht nur, dass sie einen gewissen Unterricht bekam, sondern dass sich der Vater ganz aktiv um sie kümmerte. Aber der nahm sein Versprechen, seine Tochter später eben in einen Konvent zu geben und sie bis dahin wirklich mit großer Sorgfalt auf dieses Leben vorzubereiten. Dieses Versprechen nahm er offensichtlich sehr ernst. Die Mutter schien sich aus der Erziehung ja herauszuhalten, hatte aber ein liebevolles Verhältnis zur Tochter. Die recht behütete Kindheit endet, als Benedetta Carlini 9 Jahre alt ist. In diesem Alter wird sie zu einer Gruppe Theatinernonnen in Pescia gebracht. Die Theatinernonnen sind eine recht junge religiöse Vereinigung, die sich noch um die päpstliche Anerkennung bemühte und die hoffte, ein richtiges Kloster formen zu können, wo sie dann auch wirklich in Abgeschiedenheit, also hinter geschlossenen Klostermauern leben konnten. Die Eintrittssumme in den Orden der Theatinernonnen war für Carlinis Familie wohl niedriger als für manch andere Konvente, denn auch bei den Klöstern gab es Klassenunterschiede. Manche Klöster nahmen nur Mädchen aus gehobenen Familien auf und entsprechend hoch war also auch die Eintrittssumme, die die Eltern dann aufbringen mussten. Und weil der Theatinernonnenorden noch ein recht junger Orden war, war die Eintrittssumme offenbar etwas niedriger. Benedetta Carlinis Herkunft aus einem Bergdorf, die brachte auch einen gewissen Makel mit sich. Denn in der wachsenden Stadt Pescia sah man auf die Bewohner der umliegenden Bergdörfer ja ein Stück weit herab. Also die galten als einfache, nicht besonders clevere Leute. Jetzt keine Bauerntölpel, aber eben auch keine ja kultivierteren StädterInnen. Nicht alle Nonnen kamen als junge Mädchen ins Kloster, so wie Benedetta Carlini. Manche Frauen traten als Witwen ins Kloster ein. Andere entschieden sich in jungen Jahren aus eigenen Stücken. Und wieder andere wurden eben wie Benedetta von ihren Eltern dem Orden überantwortet. Und das heißt aber natürlich auch, dass manche der Mädchen oder jungen Frauen, die von ihren Eltern in dieses Leben einfach gesteckt und gedrängt worden waren, die wollten eigentlich gar nicht dort sein. Also es gab definitiv auch Frauen und Mädchen im Kloster, die mit diesem Klosterleben gar nichts anfangen konnten. Und das heißt auch, im Konvent lebten Mädchen und Frauen mit verschiedenen Motivationen und aus verschiedenen sozialen Schichten eng aufeinander. Und wenn man so eng zusammenlebt, dann ist es natürlich auch ganz normal, dass Freundschaften entstehen, aber auch Abneigungen und Spannungen. Und manche Freundschaften wurden von außen als besonders enge, intensive Freundschaften gesehen, konnten aber natürlich auch durchaus mehr sein als nur Freundschaften. Während Benedetta im Konvent vom jungen Mädchen zur jungen Frau heranwuchs, beschäftigte sie sich wie die anderen Mitglieder vor allem mit religiösen Schriften. Viele Mädchen lernten erst im Konvent lesen und schreiben und eigneten sich dann vor allem durch das Studium religiöser Schriften ein umfangreiches religiöses Wissen an. Und hinzu kamen natürlich die täglichen Arbeiten, die es zu erledigen galt, von der Küche bis zum Garten und all diese Aufgaben, die eben unter den Schwestern aufgeteilt wurden. Benedetta war noch nicht lange im Kloster, da fiel eine Statue der Mutter Gottes in ihre Richtung, während sie betete. Und auch das wurde wieder als ein göttliches Zeichen gedeutet von ihr. Die Jahre, in denen sie von einem Mädchen zur jungen Frau heranwächst, die schienen dann recht unauffällig zu verlaufen. Aus diesen Jahren gibt es keine Berichte oder Erinnerungen von ihr während der Ermittlung später, dass dort weitere Visionen erfolgt sind. Aber dann 1613, Benedetta ist mittlerweile 23 Jahre alt, hat sie wieder Visionen. In einer dieser Visionen hilft ihr ein Junge, den Berg der Perfektion heraufzuklettern. Und ein anderes Mal findet sie sich von wilden Tieren umgeben in einer Vision und sie befürchtet, dass sie jeden Moment angegriffen wird, aber dann erscheint Jesus Christus, die Gefahr ist gebannt und die Tiere ziehen sich zurück, Benedetta ist in Sicherheit. Die Historikerin Brown argumentiert, dass die Inhalte dieser Visionen ein Zeichen dafür seien, dass Carlini sich in dieser Zeit viel damit auseinandersetzte, dem materiellen Leben weniger Bedeutung beizumessen und sich ganz auf das spirituelle Leben im Kloster zu konzentrieren. Galini berichtet ganz pflichtbewusst ihrer Mutter Oberin und auch ihrem Beichtvater von diesen Visionen. Und am Anfang nimmt man die nicht so ganz ernst. Aber je nachdem, durch wessen Augen man auf den Fall blickt, tun sich auch zwei Blickwinkel auf. Wenn Galinis Visionen echt waren, dann konnte das zum Vorteil für den jungen Orden der Theatiner sein. Denn eine Mystikerin in den eigenen Reihen, die konnte im gläubigen Italien des 17. Jahrhunderts das Ansehen des Ordens in der Gegend und natürlich auch bei den kirchlichen Autoritäten bis hin zum Papst steigern. Aber die Kirchenoberen waren sehr vorsichtig, wenn sie von Mystikern und Mystikerinnen hörten. Denn erstens hat es bereits Fälle gegeben, in denen solche Visionen eine reine Erfindung waren. Und zweitens herrschte auch die jahrhundertealte Überzeugung vor, dass Frauen im Vergleich zu Männern die schwächeren Wesen waren. Und deshalb waren sie natürlich auch anfälliger für böse Geister und für die Versuche des Teufels, sie zu verführen. Der nach damaligem Verständnis wohl schlechteste Weg, mit Visionen umzugehen, wäre gewesen, sich damit zu brüsten. Es war wesentlich besser, sich bescheiden zu zeigen und zu hinterfragen, ob man überhaupt würdig war, solche Visionen zu empfangen. Ein guter Weg, mit solchen Visionen umzugehen, war für die betroffene Person deshalb dafür zu beten, Gott möge ihr seine Liebe nicht durch erhebende Gefühle zeigen, sondern er möge sie leiden lassen, so wie auch Jesus einst am Kreuz gelitten hatte. Und tatsächlich, bald darauf wird Galini von rätselhaften Schmerzattacken heimgesucht, oft am Abend oder auch in der Nacht. Sie hat eine Vision, in der sie von gut aussehenden Männern umringt wird, die dann aber anfangen, sie furchtbar zu schlagen. Galini windet sich vor Schmerzen und jetzt werden diese Vorfälle auch im Konvent ernst genommen. Sie hat bis dahin eine Klosterzelle allein bewohnt und jetzt bekommt sie eine Zimmergenossin, die ihr beistehen soll, vor allem wenn sie nachts von diesen Attacken heimgesucht wird. Und diese Zimmergenossin heißt Bartolomea Crivelli. Bartolomea Crivelli wurde also Zeugin dieser nächtlichen Schmerzanfälle. Und wenig später konnte sich auch das ganze Konvent davon überzeugen, dass mit der Glaubensschwester Benedetta Galini etwas Besonderes vorging. Denn sie empfing Stigmata. Stigmata hatte als erstes Franz von Assisi empfangen. Stigmata sind die blutigen Wundmale an Händen und Füßen und am Rumpf, also an den Stellen, an denen Jesus ans Kreuz genagelt worden war. Und solche blutigen Wundmale erscheinen nun also auch auf Benedetta Galinis Händen und Füßen und an ihrem Rumpf. Und diese Stigmata scheinen ein sehr mächtiger Beweis, dass Benedetta Galini eine besondere Verbindung zu Gott hatte. In der Folge stieg natürlich ihr Ansehen im Konvent. Bis dahin war sie eine ganz gewöhnliche Ordensschwester gewesen und jetzt wurde sie zur Äbtissin gewählt und durfte sogar Predigten halten. Es galt als Ehre, wenn man direkt neben ihr sitzen durfte und auch außerhalb des Konvents stieg ihre Bekanntschaft. Und für die Theatinernonnen war das natürlich eine gute Entwicklung, denn damit stieg das Ansehen des Konvents insgesamt und natürlich auch die Chancen, dass andere Familien ihre Töchter in den Orden gaben, dass der Orden also weiter wachsen konnte. Und natürlich stiegen auch die Chancen, dass ein Orden, in dem eine so außergewöhnliche Schwester Mitglied war, dann auch vom Papst anerkannt wurde. Jetzt entwickelten sich Benedetta Galinis Visionen aber auf eine Art und Weise weiter, die langsam für, sagen wir mal, hochgezogene Augenbrauen sorgte. Denn Benedetta Galini empfing das Herz von Jesus Christus. Ihre Zimmergenossin Bartolomea bezeugte, dass Jesus Christus Benedetta eines Nachts erschienen war und ihr Herz genommen und in seine Brust gepflanzt hatte. 3 Tage später war er dann wieder erschienen und hatte ihr sein Herz gegeben. Uns drängt sich natürlich direkt die medizinische Frage auf, wie ein Mensch 3 Tage ohne Herz überleben kann. Aber im religiösen Kontext des ausgehenden Mittelalters wurde das vereinfacht gesprochen unter göttlichen Wundern verbucht. Dass Gott Benedetta Galini erschien, war außergewöhnlich und zeigte, dass sie eine besondere Person war. Und deshalb waren auch solche Erfahrungen, die uns aus wissenschaftlicher und moderner Sicht natürlich völlig unlogisch erscheinen, die waren kein Grund, einer Person wie Benedetta Galini nicht zu glauben. Die waren Teil dieser besonderen Verbindung zu Gott. Bartolomea stand oder saß während der Erscheinungen von Jesus zwar an Benedettas Bett, aber es gab einen Vorhang oder ein Moskitonetz, das sie daran hinderte, zu sehen, was genau vor sich ging. Und außerdem war Bartolomea Crivelli ja nicht auserwählt, also war es nur logisch, dass sie Jesus nicht sehen konnte. Aber Benedetta nahm die Hand ihrer Zimmergenossin und führte sie an ihren Oberkörper. Und dort, so sagte Bartolomea später, konnte sie den Beweis spüren. Denn das Herz von Jesus war größer als das Herz von Benedetta. Das heißt, es passte eigentlich nicht richtig und drückte von innen gegen ihren Brustkorb. Und Bartolomea bezeugte, dass sie eine Erhebung erfüllen konnte, dort wo also das zu große Herz von Jesus Christus schlug. Benedetta Carlini berichtete natürlich der Mutter Oberin und ihrem Beichtvater, dass Jesus ihr sein Herz gegeben hatte, und sie berichtete auch, dass Jesus ihr nun auch einen Schutzengel zur Seite gestellt hatte, Splenditello. Und wenn sie Dinge tat, die Jesus Christus gefielen, dann berührte Splenditello sie mit Blumen. Wenn sie aber Dinge tat, die Jesus missbilligte, dann drückte Splenditello Dornen gegen ihre Haut zur Strafe. Um Jesus gerecht zu werden, begann Benedetta außerdem zu fasten und verzichtete auf Milchprodukte und Fleisch. Und bald darauf bat Jesus sie darum, sie am Sonntag nach Pfingsten heiraten zu dürfen. Wir schreiben mittlerweile den Mai 1619, und als Benedetta Carlini diese Neuigkeit ihren Schwestern im Konvent mitteilte, geriet das ganze Konvent in freudige Erwartung. Es gab genaue Anweisungen von Jesus, wie die Kapelle geschmückt werden sollte, und die Schwestern gaben sich jetzt alle Mühe, diese Vorgaben zu erfüllen. Es gab aufwendige Vorbereitungen, alle waren aufgeregt, denn die Schwestern dachten auch, dass sich Jesus an diesem Tag auch ihnen zeigen würde. Sie würden also Zeuginnen dieser Hochzeit sein, bei der Jesus erscheinen und sie alle ihn sehen konnten. Der Tag der Hochzeit kam und mit ihm die große Enttäuschung. Niemand außer Benedetta konnte Jesus während der Zeremonie sehen. Jesus begann dann aber, durch sie zu den Schwestern zu sprechen. Die Schwestern waren es schon gewöhnt, dass Benedetta während ihrer Visionen wie im Trance schien. Und diesmal sprach sie also Jesus Worte zu ihnen. Etwas ungewöhnlich war aber, dass Jesus, als er durch Benedetta sprach, seine neu Angetraute in den höchsten Tönen lobte. In der religiösen Glaubenswelt steht Bescheidenheit eigentlich weit stärker im Vordergrund als überschwängliches Lob. Und deshalb begann manche Schwester jetzt zu zweifeln, ob Benedetta ihre Visionen vielleicht nur vorspielte, um ihren eigenen Status im Konvent zu verbessern. Ja, die Schwestern und die Mutter Oberin begannen sich jetzt also Sorgen zu machen. Wenn herauskam, dass Benedetta Carlinis Visionen nicht echt waren, dann konnte das dem Konvent natürlich nur schaden. Eine falsche Mystikerin, die ein Konvent in ihren Bann zieht, das wäre eine Katastrophe. Also wandten sie sich an die Kirchenoberin und baten um eine Untersuchung. Die Kirchenoberin reagierten und schickten eine Gruppe von kirchlichen Ermittlern. Die besuchten das Konvent 14 Mal in den kommenden 2 Monaten und befragten dabei sowohl die Schwestern als auch Benedetta Carlini und ihre Zimmergenossin Bartolomea Crivelli zu den Vorkommnissen. Den Zweiflerinnen und Zweiflern konnte Benedetta aber schon kurz danach einen neuen Beweis entgegenhalten. Denn auf ihrem Ringfinger erschien ein leuchtend gelber Streifen mit einem roten Punkt, der aussah wie ein Ring mit einem Rubin darin. Ein eindeutiges göttliches Zeichen für den ehelichen Bund mit Jesus. Oder nicht? Und schließlich berichtete Schwester Benedetta auch noch von einer Warnung, die Jesus ihr auf den Weg gegeben hatte. Wenn man weiter an ihr zweifle, dann drohe der Stadt Pescia eine Plage. Und das war im Mittelalter keine leere Drohung, denn im Zeitalter der Pest war das eine der schlimmsten Gefahren, die einer Stadt drohen konnte. Es war aber wohl nicht so sehr die Drohung, die die Ermittler überzeugte oder einschüchterte, sondern Benedettas Auftreten überzeugte sie anscheinend. Da waren die Stigmata-Wunden an ihrem Körper. Da war dieser gelbe Streifen, der einem Ehering ähnelte. Und vor allem betonte Schwester Benedetta immer und immer wieder, dass sie sich der Vision und dieser Rolle gar nicht würdig fühlte. Dass sie immer wieder bei jeder sich bietenden Gelegenheit hinterfragt und getestet habe, ob das nicht in Wahrheit der Teufel war, der ihr erschienen sei, um sie zu verführen. und sie betonte, dass sie als Mystikerin keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte. Sie wollte nicht, dass Menschen von außerhalb des Konvents zum Konvent kamen oder etwas Besonderes in ihr sahen oder den Kontakt zu ihr suchten. Damit erfüllte sie eigentlich genau das, wonach man suchte oder worauf man in einem solchen Fall hoffte, dass die Person, die auserwählt war, sich dieser Rolle nicht würdig fühlte und sich überaus bescheiden zeigte. All diese Dinge überzeugten die Ermittler schließlich, dass Kalinis Visionen echt waren. Sie blieb weiterhin Äbtissin im Konvent und sie übernahm Aufgaben in der Verwaltung. Aber wenn schon die Hochzeit mit Jesus außergewöhnlich gewesen war, dann folgte bald ein weiteres ungewöhnliches Ereignis, denn während ihrer Visionen sprach ein Schutzengel durch Schwester Benedetta zu den Nonnen, dass sie bald sterben würde. Es wurde sogar ein Grab ausgehoben. Benedetta bereitete sich auf ihren Tod vor. Und wenig später, im Jahr 1621, wurden die Schwestern wirklich Zeuginnen, wie Benedetta starb. Sie eilten zum Beichtvater und baten ihn um Hilfe. Und der trat an die scheinbar tote Benedetta heran und befahl ihr, wieder aufzuerstehen. Und tatsächlich, sie kehrte wieder unter die Lebenden zurück. Die Schwestern waren vollkommen verblüfft. Ich auch. Menschen, die von den Toten zurückkehren, sorgen natürlich für Aufmerksamkeit. Und jetzt wurde man auch außerhalb des Konvents richtig hellhörig. Im Besonderen der neue päpstliche Nunzio in Florenz. Der schickte jetzt ein neues Ermittlerteam zu den Tiatina-Nonnen, die dieser Sache mit Schwester Benedetta Carlini auf den Grund gehen sollten. Und in diesem Bericht förderten die Ermittler jetzt Erstaunliches zutage. Erneut werden Benedetta Carlini, ihre Zimmergenossin Bartolomea Crivelli und die anderen Schwestern im Konvent befragt. Und plötzlich hörte man von den Schwestern unschöne Dinge über Benedetta Carlini. Zum Beispiel habe sie sich während der Geißelung nicht selbst gegeißelt, sondern nur so getan, als ob. Ein anderes Mal habe sie eine Statue Gottes mit ihrem Blut beschmiert und dann behauptet, die Statue blute ihr zu Ehren. Eine Schwester, die es wagte, Benedetta zu kritisieren, wurde von ihr gezwungen, sich selbst zu geißeln. Die Ermittler hörten von den Zeuginnen auch, Benedetta lobe sich in ihren Visionen selbst und kritisiere die Schwestern dafür, dass ihr Verhalten nicht gut genug für Jesus sei. Die Ermittler kritisierten dann in ihrem Bericht, dass die Hochzeit zwischen Benedetta und Jesus ein Ausdruck von Eitelkeit gewesen sei. Die Dekoration, die Zeremonie, das war alles so viel und so überschwänglich, das passte in den Augen der Ermittler nicht zu göttlicher Bescheidenheit. Und noch schlimmer, die Stigmata waren offenbar gar nicht echt. Eine der Schwestern bezeugte, dass sie Benedetta Carlini durch ein Schlüsselloch beobachtet hatte, als sich Benedetta einmal in das Büro der Äbtissin eingeschlossen hatte. Und sie hatte gesehen, dass sich Benedetta Carlini mit einer Nadel selbst Wunden zugefügt hatte und dann mit frisch blutenden Malen wieder aus dem Büro gekommen war. Auch das gelbe Band an ihrem Ringfinger war wohl kein göttliches Zeichen. Eine Durchsuchung von Benedetta Carlinis Zimmer fördert in einem Schubkasten Safranpulver zutage. Mit dem hatte sie sich offenbar eine gelb färbende Paste angerührt. Und manche Schwestern bezeugten auch, dass das Band an manchen Tagen stärker leuchtete, an anderen aber blass aussah. Und das deutet darauf hin, dass sie die Haut alle paar Tage neu färben musste. Und der rote Punkt, der symbolische Rubin, der war wohl ein getrockneter Blutstropfen. Mit dem angeblichen Verzicht auf Fleisch- und Milchprodukte war es auch nicht so weit her. Schwester Benedetta war dabei beobachtet worden, wie sie Salami und Mortadella stibitzt hatte. Und dann legte schließlich auch Bartolomea Crivelli eine Beichte ab. Sie sei nicht nur die Zimmergenossin von Schwester Benedetta. Seit 2 Jahren hatten die beiden eine sexuelle Beziehung. Natürlich wählte Bartolomea nicht diese Worte. Im ausgehenden Mittelalter gab es Bezeichnungen wie lesbisch, natürlich noch gar nicht. Aber was Bartolomea zu Protokoll gab, waren lesbische sexuelle Handlungen. In den Akten liest sich das so, Benedetta habe auf ihr gelegen und sich so lange auf ihr bewegt, bis beide Frauen sich selbst befleckten. Bartolomea gab verschiedene solcher Vorfälle zu Protokoll. Manche schienen in beiderseitigem Einvernehmen, bei anderen Vorfällen soll Benedetta sie aufs Bett geworfen haben. Sie habe sie auch unter dem Vorwand, ihr das Lesen beizubringen, in ihr Büro bestellt, sich dort mit ihr eingeschlossen und sie dort bedrängt. Bartolomeas Beichte enthält also Hinweise auf sexuelle Bedrängung, vielleicht sogar auf Vergewaltigung, aber auch auf einvernehmliche sexuelle Handlungen. Denn Schwester Benedetta habe ihr manchmal auch gesagt, nicht sie selbst begehre den Verkehr mit ihr, sondern ihr Schutzengel Splenditello. Splenditello handele also durch sie, Benedetta. Das heißt, der Körper von Schwester Benedetta war quasi nur das Vehikel, um männliches Verlangen zum Ausdruck zu bringen. Die Historikerin Judith Brown bietet in ihrem Buch eine Deutung dazu an. Sie sagt, indem Schwester Benedetta behauptet, dass sie durch ihr Handeln nur das männliche Verlangen von Splenditello ausgelebt hat, noch dazu ja ein gottgefälliges Verlangen, damit stellt sie eine in Anführungsstrichen normale Sphäre für sexuelle Handlungen wieder her. Denn legitim waren nur sexuelle Handlungen zwischen Mann und Frau. Den Ermittlern war auch durchaus bewusst, dass es in Klöstern zu sexuellen Handlungen kam. Das war nicht ungewöhnlich. Es hatte wiederholt Ermittlungen gegeben, bei denen zutage gefördert wurde, dass es zwischen Nonnen und Mönchen zu Sex gekommen war. Es gab auch Ermittlungen, die zutage förderten, dass es unter Mönchen zu sexuellen Handlungen gekommen war. Aber solche Handlungen zwischen zwei Frauen, die waren damals beinahe undenkbar. Man hatte keine Worte dafür. Denn nach damaligem Verständnis waren Frauen invertierte Männer. Also der Männerkörper war die Norm. Bei Männern waren die Geschlechtsorgane nach außen ausgebildet worden. Frauen hatten nach damaligem Verständnis den gleichen Körper, aber mit dem Unterschied, dass ihre Geschlechtsorgane nach innen gekehrt waren. Und damit basierte das Verständnis von Geschlechtsverkehr auf dem Gedanken der Penetration. Und deswegen konnten sich Kirchenvertreter auch gleichgeschlechtlichen Sex zwischen zwei Männern vorstellen. Dort kam es ja zur Penetration. Aber wie sollte das bei Frauen gehen? Das ging nur, wenn man Hilfsmittel zur Penetration hatte. Dafür fehlte vielen Kirchenvertretern und Denkern wiederum die Vorstellungskraft. Wir wissen heute, dass es durchaus Frauen gab, die sich hier zu helfen wussten. Bei Schwester Benedetta und Schwester Bartholomea war das aber nicht der Fall. Und das rettete ihnen womöglich das Leben, denn gleichgeschlechtlicher Sex mit Penetration wurde als Sodomie verfolgt und konnte mit der Todesstrafe belegt werden. Das heißt, den Frauen hätte im schlimmsten Fall das Erhängen oder das Verbrennen drohen können. Und weil die beiden im engen Sinne aber keinen Geschlechtsverkehr gehabt hatten, weil es ja zu keiner Penetration kam, kamen sie wohl milder davon. Schwester Benedetta wurde natürlich von ihrem Amt als Äbtissin enthoben und sie wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Das hieß, dass die anderen Schwestern im Konvent keinen Kontakt mit ihr haben durften. Sie aß meistens allein, sie durfte nur ganz, ganz selten aus der Zelle. Schwester Bartholomea wurde offenbar wieder in die Runde der Schwestern aufgenommen und lebte ein unscheinbares Leben unter ihnen bis zu ihrem Tod. Das hatte auch womöglich damit zu tun, dass man sie als Opfer von Schwester Benedetta sah. Benedetta Carlini kam wohl auch deshalb mit dem Leben davon, weil sie nach der Aufdeckung der Affäre dann die Position einnahm, sie habe doch keine göttlichen Visionen gehabt, sondern war vom Teufel verführt worden. Und damit konnte sie einen Teil der Schuld auf den Teufel abladen. Das hat womöglich dazu beigetragen, ihr Leben zu verschonen oder ihr Leben zu retten, denn sie konnte sagen, nicht ich habe mich zu diesen Handlungen hinreißen lassen, der Teufel hat mich dazu verführt, mir wurden diese Visionen eingeflüstert, die Schuld liegt nicht direkt bei mir. Benedetta Carlini lebte 35 Jahre in Haft und starb 1661 mit 71 Jahren nach einer Fieberkolik. Ihr Tod ist von einer anderen Schwester im Konvent vermerkt in ihren Aufzeichnungen. Ansonsten wissen wir aber nichts aus diesen 35 Jahren, die sie in Haft verbracht hat. Obwohl sie jahrzehntelang von der Schwesternschaft regelrecht ausgestoßen worden war, wurde sie vor ihrem Begräbnis von den Schwestern aufgebahrt und zahlreiche BewohnerInnen der Gegend kamen, um sich von Benedetta Carlini zu verabschieden. Also ganz offenbar hatte sie wegen ihrer einstigen Bekanntheit als Mystikerin bei den Menschen in der Gegend einen Eindruck hinterlassen und man erinnerte sich an sie und man wollte ihr dennoch, ja, die letzte Ehre erweisen. Das ist faszinierend, wenn man bedenkt, dass sie durch die Ermittlungen als falsche Mystikerin enttarnt worden war und noch dazu mit der großen Schuld dieser gleichgeschlechtlichen Affären, nenne ich sie jetzt mal, überführt worden war. Das lässt ein bisschen die Frage offen, wie viel davon aus den Klostermauern nach außen drang. Ob die umliegende Bevölkerung von diesem Teil der Ermittlungen, der die sexuellen Handlungen zutage förderte, ob die Bevölkerung von diesem Teil überhaupt wusste. Und es bleiben natürlich auch ganz viele Fragen offen, wie freiwillig oder unfreiwillig diese Beziehung zwischen den beiden Ordensschwestern war. Wir haben eben in der Aussage von Bartolomea Crivelli diese verschiedenen Hinweise auf Einvernehmlichkeit, aber auch auf sexuelle Übergriffe. Also es ist ganz schwer, diese Handlungen einzuordnen. Wie freiwillig und unfreiwillig waren sie? Welche Machtunterschiede, welche Hierarchie gab es zwischen den beiden Frauen? Stutzig macht auch, dass in der zweiten Ermittlung die Ordensschwestern ganz plötzlich anfangen, kritisch über Benedetta Carlini zu sprechen. Vorher hat man solche Vorwürfe, solche Kritik in der ersten Ermittlung nicht gehört. Da drängt sich vielleicht die Frage auf, ob die Vorwürfe gegen sie nun erhoben wurden, weil sich das Kloster der Äbtissin entledigen wollte, weil sie ihnen unliebsam geworden war. Es gibt offenbar Hinweise darauf, dass die Beziehung zwischen Benedetta Carlini und den Ordensschwestern nicht immer frei von Spannungen war. Also vielleicht wollte man diese Äbtissin irgendwann loswerden. Und natürlich bleibt die Frage, ob Benedetta Carlini ein großes Lügenkonstrukt von Visionen errichtete, um sich selbst in eine privilegierte Position zu bringen. Immerhin wurde sie schließlich sogar Äbtissin des Ordens. Und darin schließt sich natürlich die Frage an, ob sie versuchte, in eine privilegierte Position zu kommen, um ein lesbisches Begehren ausleben zu können. Die genauen Details dieses Falls, die lassen sich nicht mehr klären, vor allem ja auch, weil wir nur die Untersuchungsakte haben mit den Zeuginnenaussagen und den Verhören, die alle aus der männlichen kirchlichen Sphäre stammen. Wir können nicht in Benedetta Carlinis oder Bartolomea Crivellis Kopf schauen. Wir wissen nicht, was sie gedacht oder gefühlt haben. Es gibt keine direkten Überlieferungen aus ihrer Feder. Es gibt nur das, was Ermittler gehört und dann dem Chronisten diktiert haben oder was der Chronist mitgehört hat und aufgeschrieben hat. Dieser Fall ist eben besonders, nicht nur wegen der zahlreichen Fragen, mit denen er uns zurücklässt, sondern weil er uns auch einen seltenen Blick gibt auf Vorkommnisse hinter Klostermauern, die sicherlich nicht alltäglich waren und nicht regelmäßig auftraten, aber die, wenn sie denn auftraten, von den Chronisten aus der historischen Überlieferung schnell getilgt wurden. Und in diesem Fall ist es eben der Zufallsfund von Historikerin Judith Brown in diesem Aktenkonvolut, der uns einen seltenen, aber faszinierenden Einblick in einen dieser Fälle gibt. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch Hörstory Hörvergnügen bereitet, dann könnt ihr meine Arbeit auf Steady oder PayPal unterstützen. Eure Gedanken zur Folge oder Vorschläge für künftige Episoden könnt ihr mir unter feedback@hörstorypod.de oder mit einer Direktnachricht auf Instagram an @hörstory_pod senden. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.